Trinitatis, Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Und die nächsten Sonntage werden dann sozusagen im Kirchenjahr danach auch dann nummeriert, erster Sonntag nach Trinitatis. Und da letzte Woche sozusagen Pfingsten war, habe ich gedacht, wir machen mal Fortsetzung bei der dritten Person der Dreifaltigkeit beim Heiligen Geist. Die erste Beobachtung, die wir an dieser Stelle sozusagen für uns vielleicht markieren sollten, gerade auch in unserer, das sage ich jetzt nicht böse, sondern einfach aus einer gewissen Beobachtung heraus, in unserer baptistischen Tradition, ist wirklich damit klarzukommen und das auch sich zu vergegenwärtigen, dass Jesus selber den Heiligen Geist als eine Person vorstellt. Es ist also nicht so sehr ein Wirkmechanismus oder irgendwie eine verschwommene, soll ich sagen, geistige, nicht sichtbare Wirkmacht, sondern Jesus selber spricht vom Tröster, vom Helfer, vom Beistand. Er redet von dem Geist Gottes wie von einer Person, die sich an unsere Seite stellt, in unser Leben einzieht, zu uns kommt und uns hilft, geistlich zu leben, ja vielleicht sogar überhaupt erst geistlich zu werden. Wir beginnen mit dieser kleinen Geschichte heute des Nikodemus aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Den bewegt die nämlich eine ähnliche Frage und Jesus nimmt ihn mit in eine Gedankenwelt, die auch für den Nikodemus so ganz anders war. Johannes Kapitel 3, Abvers 1. Es war aber unter den Pharisäern ein Mann mit Namen Nikodemus, ein Ratsherr der Juden. Und vielleicht, wenn wir das so lesen, liegen schon viele Fragen, Sorgen und Probleme dieses Gesprächs mit Jesus in dieser ersten kleinen Sequenz. Der Nikodemus ist ein Mann aufgezogen und studiert. Er gehört zur Partei der Pharisäer, einer sehr strenggläubigen, sehr reglementierten, sehr sozusagen sehr harschen und klar denkenden religiösen Gruppe innerhalb des Judentums. Und innerhalb dieser Gruppe hatte er es zu einer Position gebracht. Also man wird nicht Ratsherr der Juden, wenn man das mit den Geboten und den Satzungen und dem Wort Gottes nicht ganz so ernst nimmt. Sondern das war, wir wollen jetzt nicht sagen ein Hardliner, aber er war jemand, der in besonderer Gewissenhaftigkeit und in seiner ganzen Lebensführung und seinen Ansichten ein angesehener Mann war und man hatte seine besonderen Qualitäten, auch seine geistlichen, theologischen Qualitäten erkannt und hatte ihn zum Ratsherrn gemacht. Dieser kam nun bei Nacht zu Jesus. Wahrscheinlich genau deshalb kam er bei Nacht, damit man nicht sieht, dass er selber von sich aus den Weg zu diesem arg eigentümlichen Rabbi nimmt. Es war ja noch nicht ganz raus, wer nun dieser Jesus wirklich ist und was denn mit ihm auf sich hat, ob er wirklich der Messias sei, ob er ein Vorläufer des Messias sei, ob er sozusagen ein Prophet wird. Man war sich nicht sicher, er war so schillernd. Man hörte von ihm dies und jenes. Nikodemus ist gepackt von der Neugier und vielleicht auch von dem Wirken Gottes an seinem Herzen. Irgendwie ist er sehr neugierig. Er will es herausbekommen, wer dieser Jesus ist und was es mit ihm auf sich hat. Er will es selber herausbekommen. Dieser kam zu ihm bei Nacht und fragte ihn: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Denn niemand kann diese Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Noch eine kleine Bemerkung oder Beobachtung. Wer sich einlässt auf Jesus und wer sich einlässt auf die Frage nach dem Heiligen Geist, muss sich bewegen. Es ist jetzt nichts Besonderes, würden wir so sagen. Aber das, was hier drin steht, ist, dass Nikodemus nicht nur an seinem Tisch philosophiert und grübelt, Bücher oder Buchrollen hin und her rollt und wälzt, sondern er selber sucht sozusagen von sich aus die Begegnung mit diesem Rabbi. Er macht sich von sich aus auf und geht, so wie wir es in unserer Sprache ja haben, er geht seinen Fragen nach. Es ist gerade so, als wenn die Frage vor ihm immer wieder ein Stück des Weges erhält und er folgt dieser Frage. Er ist bewegt von der Frage, wer ist dieser Rabbi, wer ist dieser Jesus? Er macht sich auf. Kontrollfrage an uns: Wie sehr bewegen wir uns selber in unserem geistlichen Leben auf Jesus zu und Jesus nach? Sind wir unterwegs? Sind wir sozusagen Männer und Frauen? Sind wir Kinder Gottes, die suchend sind, die fragend sind, die sich bewegen zu Gott hin und zu Jesus hin mit den Fragen ihres Alltags und Lebens? Jetzt nicht nur mit der Bitte, schenkt sozusagen, dass alles heute klappt, sondern sind wir wirklich unterwegs mit Fragen, die unser Leben betreffen? Sind wir unterwegs mit der Frage nach der Verarbeitung von schweren Schicksalsschlägen? Reden wir mit Jesus darüber? Suchen wir die Antwort bei Jesus, wenn es darum geht, Versöhnung für uns und unser Leben oder Frieden über uns und unserem Leben und unsere Lebenszeit zu bekommen? Sind wir mit Jesus unterwegs, wenn wir darum ringen, Herr, was ist mein Platz in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser Gemeinde? Interessiert uns das? Oder ist es bei uns eher so genormt und sortiert, dass der Herr Jesus, ja, der ist da und dann gehen wir auch sonntags in den Gottesdienst besuchen? Das ist wie so ein Verwandtschaftsbesuch. Da trinkt man einen Tee, da trinkt man einen Kaffee und dann geht man wieder. Oder ist es wirklich eine Begegnung, von der ich hoffe und erwarte, dass sie mich verändert, dass sie mich prägt, dass sie mich weiterbringt? Nikodemus macht sich auf. Nikodemus ahnt, diese Frage lässt sich nicht klären nur so am Schreibtisch. Diese Frage, die braucht diese Begegnung mit Jesus. Und er geht hin und beginnt sehr höflich, sehr wertschätzend: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Niemand kann diese Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nikodemus packt sein ganzes Wissen aus und macht deutlich, wer mit Gott lebt und mit Gott unterwegs ist und wer sich an Gottes Wort hält, kann, das wusste er, Zeichen wirken wie dieser Jesus. Das ist einer, der lebt mit Gott. Man spürt es, man merkt es, man sieht es. Aber dieses Wissen allein öffnet ihm nicht das Geheimnis um Jesus. Das ist eigentümlich in dieser kleinen Sequenz, die wir hier lesen, dass Nikodemus mit seinem Wissen zu Jesus kommt und ihm, wir möchten fast sagen, ein wunderbares Angebot macht. Er spricht ihn an als Rabbi, als von Gott gekommen, erwiesen und außer Frage stehend, du wirkst Dinge, die zeigen, dass Gott mit dir ist. Und Jesus, wie immer, wenn er antwortet, nimmt genau die Sollbruchstelle, genau jene Stelle, an der sozusagen die Haltung des Nikodemus sehr dünn wird oder sehr pointiert zugespitzt ist für ihn und sein Leben. Er beginnt, wie immer, wenn es bedeutsam wird: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht von oben her geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Ach. Herr Jesus, kannst du das nicht mal klarer sagen? Wer von oben her geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Herr, dieser Mann ist Lehrer in Israel. Er gehört zum alttestamentlichen Volk. Er gehört zur Gruppe der Pharisäer. Der Mann ist studiert. Der Mann sagt dir gerade, dass er in dir die Kraft und das Handeln Gottes sieht und anerkennt und das mitbekommt. Ach, Herr Jesus, sag mal, was meinst du damit? Wer nicht von oben her geboren wird. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt Antworten, die werfen nur noch mehr Fragen auf, oder? Als man ohnehin schon hat. Nikodemus jedenfalls sagt zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er ein Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nikodemus antwortet auf der ganz oberflächlichen, auf der scheinbar sozusagen sachlichen Seite, wie der Geburtsvorgang, Jesus, Rabbi, der Geburtsvorgang ist mir bekannt. Ich bin aufgeklärt, ich weiß, wie es ist, wenn Kinder geboren werden, aber jetzt einmal ehrlich, wie soll jemand wie ich nochmal geboren werden? Was meinst du mit deiner verhüllenden Rede von oben geboren werden? Und Jesus legt nach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich also nicht darüber, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Der Geist weht, wo er will, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Es scheint nicht wirklich klarer zu werden und wir müssen ein klein wenig bohren und schauen, was meint Jesus eigentlich an dieser Stelle? Zunächst einmal versteht er den Nikodemus und weist ihn nicht zurück und macht deutlich, okay, ich verstehe deine Frage, es ist schwierig. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Er macht also deutlich zunächst einmal, dass es zwei Dinge braucht. Entweder wir würden vielleicht heute sagen, das Wasser der Taufe, oder hier würden wir vielleicht sagen, in der Zeit, zu der Jesus das sagte, diese Reinigungs-, die Buße, die Taufe der Sündenvergebung, wie es von Johannes dem Täufer zu seiner Zeit ja noch gespendet wurde. Es braucht sozusagen Buße, Umkehr, Hinwendung zu Gott. Und dann ein Handeln und ein Eingreifen vom Geist Gottes, der mir das Reich Gottes näher bringt und aufschließt. Weiter zugespitzt sagt er, allein mit unseren menschlichen Möglichkeiten, allein mit unserem Verstand, allein mit unserem Wissen, allein aus unserer ganzen Menschlichkeit und mit unserer eigenen menschlichen Anstrengung können wir nicht wirklich erkennen und ermessen, wer Gott ist, wer Jesus ist, was Gott tut. Sonst würden ja als Beispiel ganz viele Germanistikstudenten alle gläubig werden, schwupp, warum? Weil sie einfach die Bibel lesen. Sie müssen die Bibel lesen als Grundlage der deutschen Sprache. Luther war sprachgebend für die deutsche Sprache. Sie lesen Luther, sie lesen vielleicht auch Auszüge aus der Bibel, aber es braucht offensichtlich noch etwas mehr. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich also nicht darüber, dass ich zu dir sage, ihr müsst von oben her geboren werden. Es gibt eine radikal andere Qualität. Wenn Gott eingreift, wenn der Geist Gottes handelt, dann geschieht etwas von einer anderen Qualität, als das sozusagen menschlich gesehen von euch wahrnehmbar und erlebbar ist. Ihr müsst von oben her geboren werden. Und die Sorgenfalten und Fragefalten auf der Stirn unseres Nikodemus wollen gar nicht weichen, und so legt Jesus nach. Er sagt in einem sozusagen einem Wortspiel, der Wind weht, wo er will. Und ihr erinnert euch, die letzten Sonntag da waren, hoffentlich, ihr erinnert euch, dass das Wort Wind dasselbe ist für den Geist Gottes. Ruach bedeutet Wind, Hauch, Atem, Brausen, Sturm und eben Geist. Wir könnten also sagen, der Geist weht, wo er will. Und es wird auch an dieser Stelle gerne so übersetzt. Der Geist Gottes ist unverfügbar. Er ist nicht sozusagen in unsere Bestimmung gegeben. Wir können den Geist Gottes nicht manipulieren und zwingen. Der Geist Gottes ist frei, so wie Gott frei ist. Der Geist Gottes ist souverän. Er weht, wo er will, aber, interessant ist, du merkst ihn. Du hörst sein Sausen. Letzten Sonntag hörten wir an der Apostelgeschichte, wie der Geist Gottes mit einem Sturmwind gleich einem rauschenden Brausen kam. Du hörst ihn. Wenn der Geist Gottes kommt, du merkst ihn. Und Jesus bleibt in dem Bild des Windes, wenn er sagt, du spürst den Wind, du siehst ihn, du merkst ihn, du weißt aber nicht wirklich, wo er beginnt und wo er endet, wo er hingeht. Du siehst nur die Wirkung des Windes. Gibt ja manchmal solche Situationen, man will raus, man will spazieren gehen und einer in der Familie fragt, wie ist denn das Wetter draußen? Also nicht nur temperaturtechnisch, sondern dann guckt man raus, ist es hell, ist es sonnig oder nicht. Und manche gucken dann auch auf Büsche und Bäume und sagen, das ist ein ziemlich starker Wind. Ja, dann gilt es rauszukriegen, ist der kalt oder ist der warm? Wenn er kalt ist, ist klar, geht man nicht spazieren. Also jedenfalls für mich. Dann bleibe ich lieber zu Hause, da bläst der Wind nicht so und da ist auch dann gemütlicher. Wir sehen den Wind, wie er Bäume bewegt, wie er Blätter bewegt, wie er über Felder jetzt streift und wie er Wellen auf die Getreidefelder zeichnet. Wir können ihn sehen, aber wir können ihn nicht festmachen, wir merken ihn. Und Jesus sagt dem Nikodemus an dieser Stelle, der Geist Gottes weht, wo er will, du hörst ihn, du spürst ihn, du siehst ihn, du merkst, ob jemand sozusagen bewegt ist, berührt ist vom Geist Gottes. Jesus macht deutlich, so verhält es sich mit jedem. Jesus gibt nicht sozusagen für Ingenieure so wie so eine Zeichnung, wie einen klaren Entwurf, eine klare Definition, sozusagen eine Handlungsanleitung oder Bauanleitung, so funktioniert das mit dem Geist Gottes, sondern Jesus sagt, schau auf die Menschen, schau auf die Wirkung. Und hier sagt es, schau auf die Menschen. Achte auf Menschen und du spürst, ob in ihnen und bei ihnen der Geist Gottes wirkt und erkennbar und erlebbar ist. Du spürst es. Und so manches Mal erleben wir ja auch Menschen in unserer Umgebung, wo wir sagen, eigenartig, das ist ein ganz netter, irgendwas ist mit dem. Und dann merkt man, fast ein klein wenig überrascht, auch Christ. Der Geist Gottes sozusagen erkennt im anderen eine Wirklichkeit, die verwandt ist. Auch einer aus der Abteilung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus macht also deutlich, es braucht eine Offenbarungsqualität. Jesus macht deutlich, wer mich erkennen will, Nikodemus, der kommt mit seinem Wissen nicht weit. Der kommt in meine Nähe, der kann mich vielleicht so beschreiben, wie du das wertschätzenderweise getan hast, aber eigentlich braucht es vom Geist Gottes noch etwas. Es braucht dieses Eingreifen, es braucht dieses Erkennen, es braucht diese Offenbarung, wer dieser Jesus für mich persönlich wirklich ist. Wie kann man das beschreiben? Nun, ich denke, so mancher hat schon viele Predigten gehört und hat viel geahnt und hat viel zugehört und weiß, das ist richtig, er vergleicht es, er sammelt, er speichert manches ab und hört unterschiedliche Reden und man bekommt so eine Übersicht in seinem Leben, was gute und weniger gute, unterhaltsame und weniger unterhaltsame Predigten sind. Man bekommt mit, wie sich Dinge verhalten, wie man Dinge denkt, wie in einem, sage ich mal, philosophischen Denksystem. Man hört zu, es ist auch nicht langweilig. Es ist immer mal ein interessanter Gedanke dabei. Aber eigenartigerweise kann man 5, 10, 15, 20, 40 Jahre in einem Gottesdienst sitzen und hat die eine Frage immer noch nicht für sich selber beantwortet, nämlich die Frage, ist für mich dieser Jesus mein persönlicher Retter und Heiland? Eigenartig. Und da ist so eine Schnittstelle von dem, was Jesus hier meint, dass Jesus deutlich macht, du musst von oben her geboren werden. Es braucht diese Qualität, dass diese Wahrheit, die so vor meinem Kopf steht, die mir vor Augen steht, dass die Wahrheit, Jesus starb für dich und für mich, es braucht, dass diese Wahrheit, dass Jesus für deine und meine Sünden gestorben ist, es braucht es von Gott, durch diesen Geist Gottes, dass es in mein Herz fällt. Diese Offenbarung, dieses Handeln Gottes ist etwas, das sich unseres Zugriffs entzieht. Wir können das nicht machen, aber wir können darum beten. Wir können es tun, wie ich es angedeutet habe, wie dieser Nikodemus auch, der sich aufmacht, der sich auf die Suche begibt, der zu Jesus kommt und im Gespräch mit ihm herauszufiltern versucht, was ist das mit dir oder anders gefragt, was fehlt mir? War ja auch eine Frage, die viele Menschen umtrieb zur Zeit Jesu. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Jesus macht deutlich, es braucht dieses Wunder, es braucht diese Erfahrung, dann aus Wasser und Geist geboren zu sein. Es braucht diese Entscheidung, es braucht diese Begegnung mit Jesus, wo wir in uns spüren, ohne dass wir wissen könnten, wie das gemacht wurde, indem wir aber einfach merken, in uns spüren, ich bin gemeint. Ich brauche eine Antwort auf diese Frage, wer dieser Jesus ist. Ich brauche meine Antwort auf diese Anfrage durch Jesus, glaubst du mir, dass ich für dich gestorben bin? Glaubst du mir, dass ich deine Schuld am Kreuz bezahlt habe? Glaubst du mir, dass mein Sterben und Auferstehen wirklich geschehen ist, damit du leben kannst? Wenn wir über diese kleine Geschichte hinausgehen, dann entdecken wir, dass Jesus Christus sozusagen den Jüngern an anderer Stelle noch weiter erläutert und erzählt, was es mit diesem Heiligen Geist auf sich hat. Jesus beschreibt ihn als die Person, die kommt und Menschen überführt von Schuld und Sünde. Es ist dieser Geist Gottes, der mir ins Herz, in meine Gedanken, ganz tief in meine Person hineinschreibt, du brauchst diesen Jesus, er ist deine Rettung. Wir können das nicht nachvollziehen. Woher kommt das plötzlich? Nur es ist, so wie Jesus sagt, wir spüren es. So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir merken, dass der Zugriff des Geistes Gottes auf mein Leben, auf mein Herz da ist. Er überführt mich und lehrt mich und zeigt mir, was Recht und Gerechtigkeit ist bei Gott und bei Jesus. Und er zeigt mir und stellt mir vor Augen, warum und was in meinem Leben sozusagen mich von Gott trennt. Und er stellt mich in die Entscheidung, ob ich Jesus folge oder nicht folge. Der Geist Gottes, der sozusagen kommt und an meinem Herzen arbeitet. Jesus sagt, der Geist Gottes, wenn ich ihn zu euch senden werde, der Geist Gottes will euch leiten. Der Geist Gottes will an eure Seite kommen und euch begleiten. Der Geist Gottes wird kommen und wird euch erläutern und verstehen lassen, vertieft verstehen lassen, was mein Erlösungswerk für euch bedeutet. Der Geist Gottes will kommen und will bei euch Wohnung nehmen, will unter euch, bei euch, in eurem Leben da sein und euch begleiten. Er will euch führen. Er will euch, so schreibt Paulus später an die Römer, der Geist Gottes zeigt eurem Geist, gibt eurem Geist Zeugnis, dass ihr Kinder Gottes seid. Er vergewissert euch, ich gehöre zu Jesus. Und all das sind Merkmale und Hinweise auf das Reden und Handeln des Geistes Gottes an unseren Herzen. Und der Geist Gottes, so beschreibt es Jesus, möchte uns hineinnehmen in diese Wirklichkeit des Reiches Gottes. Und er will uns verstehen lassen, will uns besser durchdringen lassen, wozu wir erlöst worden sind. Wir sind geboren von Gott durch den Geist Gottes, um zu leben. Um zu leben mit ihm und durch ihn und für ihn. Wenn der Heilige Geist kommt, dann lehrt er uns, wer Jesus ist. Er erinnert uns, was Jesus gesagt hat. Und er kommt zu uns mit dem Angebot vielfältiger Gaben, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Frucht bringen können, Gemeinde bauen können, Reich Gottes bauen können, in der Gemeinde leben und arbeiten können, zur Ehre unseres Herrn. Nikodemus kam und war auf der Suche nach der Legitimation und die Frage, Jesus, wer bist du? Was ist mit dir? Welche Qualität gehört zu dir und macht dich so besonders? Und Jesus antwortet ihm, weißt du, Nikodemus, mit Worten allein kommst du nicht weiter. Es braucht diese Offenbarung durch den Geist Gottes, dass du verstehst, dass du spürst, dass du in deinem Herzen merkst, ohne es letztlich kontrollieren zu können, dass du es weißt und spürst und entdeckst, dass der Geist Gottes dir die Offenbarung schenkt und die Augen öffnet und dich verstehen lässt, wer ich bin. Und dass du mich brauchst. Und dass der Geist Gottes dir sozusagen die Frage vorlegt, ganz nah in dich hinein. Bist du bereit, deine Knie zu beugen vor diesem Jesus am Kreuz? Bist du bereit, diesem Jesus zu folgen? Bist du bereit, zu entdecken, dass Jesus gekommen ist als die Antwort auf Fragen? Bist du bereit, zu entdecken, dass du Vergebung brauchst und Erlösung brauchst? Bist du bereit, zu hören und wahrzunehmen, dass es eine Qualität gibt von Gott, die über dein Denken und dein Verstehen hinausgeht? Und Jesus macht deutlich in dem Gespräch mit dem Nikodemus, du brauchst diese Haltung der Offenheit, diese Einladung, dass Gott und der Geist Gottes kommt und dich berührt, damit sich etwas ändert und verändert für dich in deinem Leben. Und dann, ähnlich wie es sozusagen die Jünger erlebt haben am Tag, als sie gepredigt haben in der Kraft eben des Heiligen Geistes, da lesen wir dann am Ende in der Apostelgeschichte 2,38, Petrus aber 37, als die Menschen das hörten, wer Jesus ist, als die Menschen das hörten, was mit Jesus auf sich hat, was Petrus ihnen gepredigt hatte, als die Menschen das hörten, durchschnitt es ihr Herz. Und wir erinnern uns, dass Jesus sagte, so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Du siehst nicht, woher dieses Gefühl kommt, du spürst es. Du kannst nicht sagen, da hat es begonnen, und du kannst nur sagen, da hat es mich getroffen. Ich merke, ich spüre, ich bin gemeint. Da ist eine Wirklichkeit, die mir den Horizont öffnet über das hinaus, was ich gerade sehe und verstehe und merke. Als sie das hörten, durchschnitt es ihr Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir denn nun tun, Brüder? Was ist, wenn ich merke, da greift Jesus nach mir? Was ist, wenn ich merke in meinem Herzen, da ist so eine Identifikation mit dem, was du gesagt hast. Da ist so ein Hinweis auf, ja, du bist gemeint, dir gilt es. Was mache ich damit? In dieser ersten Situation sagt Petrus, bekehrt euch, dreht um auf eurem Lebensweg. Bekehrung heißt Umkehr, Hinkehr zu Gott. Interessiere dich für das, was Gott interessiert. Also wir haben vorhin auch nochmal dieses sprachliche kleine Bild gehabt, er folgt seinen Fragen. Die Frage, was sollen wir tun, wenn ich der folge, führt mich diese Frage zu Jesus, zu Christus, ans Kreuz, zu Gott. Wenn du dieser Frage folgst, dann heißt es, dreh dich um, wo soll ich hingehen? Geh hin zu Gott. Dreh dein Leben um. Setz deine Füße in die Richtung auf Gott zu. So wie ein Nikodemus aufbrach und sich aufmachte zu Jesus, so braucht es hier die Entscheidung zu sagen, dreh dich um, wende dich hin zu Jesus. Geh einen Schritt auf Jesus zu. Ja, wie denn? Und wir würden sagen, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist interessant. Es geht nicht nur um die Gaben, das ist ein Thema für andermal, sondern es geht darum, dass dort, wo wir uns bekehren, wo wir spüren, da ist dieser Impuls des Geistes Gottes an meinem Herzen, mich auszuliefern und festzumachen bei Jesus. Und da, wo ich das ernst nehme und höre und diesen Impuls folge, mich hinwende zu Gott und Vergebung bitte für meine Schuld und mein Leben und mich einlasse auf ihn, mich mit ihm verheirate sozusagen, wo ich mich taufen lasse, da heißt es, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist Gottes kommt in mein Leben und hilft mir fortan zu hören, zu verstehen, wahrzunehmen, im Reich Gottes zu lieben, besser zu verstehen, was Gott sagt, zu hören und zu verstehen, was ich in seinem Wort lese. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, sagt Petrus, und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr noch unser Gott berufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor er sie. Und dann sagte er noch einmal, lasst euch retten aus diesem verdrehten, verkehrten, also verlaufenen, richtungsverlorenen Geschlecht. In dieser Zeit ist so vieles so anders, dass lasst euch da rausretten und folgt den Worten und der Schrift und dem Weg Jesu. Und dann schließt er in der Apostelgeschichte 2,41 dieser kleine Absatz mit, die nun sein Wort annahmen. Ihr wisst, ich liebe solche kleinen Wortspiele an solchen besonderen Stellen. Das ist eigentlich die größte Bruchstelle im Leben von Menschen. Sie hören die Botschaft von Jesus, sie spüren den Zugriff des Geistes Gottes auf ihr Herz. Sie fragen danach, was muss ich tun? Man erklärt und erläutert ihnen den nächsten Schritt. Man zeigt ihnen den Weg auf. Man lädt sie ein in Gemeinschaft und in Gemeinde. Man erklärt ihnen und zeigt ihnen auf, was der nächste Schritt ist. Und für viele müsste der Vers anders lauten. Die nun all diese Worte hörten, blieben stehen. Das ist mein großer Schmerz, so oft im Leben mit Menschen, dass wir vieles wissen, vieles aufzeigen, vieles vermitteln, einladen. Und oft ist es schon so gewesen, man hat gehört, man hat gespürt, man hat wahrgenommen. Und es braucht diesen einen Schritt des Gehorsams. Im Hebräerbrief heißt es, Zitat aus dem Alten Testament, die ihr heute oder so ihr heute seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir hören so oft und glauben, es geht auch drumherum. Es geht auch ohne. Die nun sein Wort annahmen. Was passierte mit denen? Was ist mit unserem Nikodemus? Der war ja in einer ähnlichen Situation. Auch für Nikodemus müssten wir sagen, Nikodemus, hast du das gehört, was Jesus dir erklärt hat? Hast du das verstanden? Hast du das aufgenommen? Hast du gemerkt, das, was du sensibel spürst mit diesem Jesus, ist was Besonderes? Spürst du, dass du diese Entscheidung für ihn brauchst? Merkst du, dass dieser Mann dich in die Entscheidung stellt, für ihn oder gegen ihn zu sein? Merkst du, worauf das hinausläuft? Stehst du unterm Kreuz und verzweifelst oder stehst du unterm Kreuz und spürst, was dort wirklich geschieht, weil der Geist Gottes dir das aufschließt? Und wenn du das spürst, wenn du das siehst, wenn du das verstehst, wenn du es jetzt geistlich erfassen kannst, Nikodemus, nimmst du das an und erlebst damit die nächste Dimension, nämlich die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Erlebten und erfuhren, dass aus diesem Wissen, aus dieser Erfahrung, aus dieser Begegnung ein nächster Schritt sich ganz klar abzeichnet. Geboren, um zu leben. Das heißt nicht nur gezeugt im Mutterleib, werdend, reifend, behütet, 10 Monate, 12 Monate, 16 Monate, 24 Monate, 16 Jahre im Mutterleib. Bloß nicht geboren werden, denn dann muss ich ja selber leben. Dann muss ich selber reifen, dann muss ich selber wachsen, dann muss ich selber verantworten. Die nun sein Wort hörten und annahmen, ließen sich taufen und es wurde an jedem Tag gegen 3000 Seelen hinzugetan. Es braucht diesen Schritt aus dem Hören in das Aufnehmen und Annehmen und in das Tun zu kommen. Der Geist Gottes öffnet uns die Augen. Der Geist Gottes rührt unser Herz an. Der Geist Gottes lässt uns spüren und verstehen, dieser Jesus meint dich. Der Geist Gottes wird uns gegeben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir sozusagen unser Leben Jesus geben. All das verheißt Jesus. Beschreibt er über Wesen und Wirken des Geistes. Die nun sein Wort annahmen, machten sich fest. Wagten den nächsten Schritt, ließen sich taufen. Die nun sein Wort annahmen, hörten und taten, worum es ging. Das ist Gehorsam. Hören und tun. Die nun sein Wort annahmen. Und dort, wo das geschieht, werden andere, die zuschauen, andere, die dabei stehen, andere, die das mitbekommen, entdecken und sagen, wir wissen nicht wie, aber wir merken und wir spüren, es ist der Geist Gottes, der am Herzen dieses Menschen gewirkt hat. Wir wissen nicht woher, aber es war der Geist Gottes, der etwas lebendig gemacht hat, der gehandelt hat. Ich lade uns ein, darüber nachzudenken, ob nicht das, was der Geist Gottes an mir tut in all den Jahren, ob nicht das, was der Geist Gottes vielleicht heute Morgen an meinem Herzen mir deutlich gemacht hat, noch einmal vielleicht angeklopft hat, noch einmal unterstrichen hat. Ich habe dich schon so oft gerufen. Du weißt, worum es geht. Du weißt es auch heute Morgen, worum es geht. Ob es nicht dran ist, diesem Klopfen, diesem Rufen, diesem Nachfragen, dieser Einladung, nicht nur ein Ohr zu schenken, sondern Jesus das Herz zu geben und diesen einen Schritt zu tun, aus dem deutlich wird, ich habe dich nicht nur gehört, ich habe dich nicht nur verstanden, ich habe dich nicht nur gespürt, sondern ich will dir folgen, ich höre und tue, wozu du mich einlädst. Ich gebe dir mein Leben, denn du hast deins für mich gegeben. Dazu lade ich uns heute ein und dazu möge der Geist Gottes unsere Herzen anstoßen, dass wir unseren ganz persönlichen Schritt, der vielleicht sogar ein ganz anderes Thema haben könnte, aber dass wir den Schritt, den der Geist Gottes uns verstehen lässt und uns deutlich macht, dass wir dem folgen. Wir können nicht unbedingt herleiten, warum, woher und wieso. Aber Jesus sagt, wenn du spürst, dass es diese Dimension gibt, dass der Geist dich anspricht, dann weißt du, Es ist der Geist Gottes und die Kraft von Gott, die dich berührt. Dann höre und dann tu und lass dich einladen. Und aus dem Schritt des Gehorsams wird Segen erwachsen für dich, für mich und die Menschen in deiner Umgebung. Amen.